Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Manchmal stehen sie heute noch vor dem Kölner Dom oder vor der chinesischen Botschaft in Berlin mit ihren Protestplakaten. Doch seit die Kommunistische Partei Chinas im Jahr 1999 Falun Gong verboten hat, ist es hierzulande still geworden um diese Gruppe, die mal Millionen Anhänger weltweit hatte. Die Vorwürfe von Falun Gong gegen die chinesische Regierung wiegen schwer. Misshandlung und Folter bis hin zum Organraub sollen Menschen drohen, wenn sie sich in China als Anhänger zu erkennen geben, weil sie angeblich die politische Stabilität bedrohen. Falun Gong bezeichnet sich selbst als Meditationsbewegung. Kritiker sehen in ihr hingegen eine Psychosekte. Was stimmt und was aus Falun Gong geworden ist, 25 Jahre nach dem Verbot, diesen Fragen ist Josefine Janert nachgegangen.
Ein Sonnabendmorgen gegen 9 Uhr. Die Sonne strahlt auf den Berliner Tiergarten. Auf einer Wiese hat sich eine kleine Gruppe versammelt. Frauen und Männer aus Deutschland, China, Vietnam, Polen und dem Iran. Sitzend und stehend vollführen sie langsame Bewegungen. Alle gleichzeitig, also synchron.
Die Musik hilft, die Gedanken zu beruhigen. Ja, und auch, da sie ja Übungsanweisungen enthält, hilft sie dabei, die Bewegung zu synchronisieren.
Sagt Erik Rusch. Er ist 44 Jahre alt, hochgewachsen, dunkelhaarig und schlank. Der Familienvater war Soldat, hat als Elektroinstallateur und Erzieher gearbeitet und ist jetzt freier Journalist. Rusch gehört zu den Berliner Initiatoren von Falun Gong.
Wir sind 365 Tage das Jahr über hier. Und es ist sehr interessant. Man möchte meinen, auf dem Boden, wenn er schneebedeckt ist und so, das muss ja sehr unangenehm sein. Aber mit einer richtigen Sitzunterlage und vor allen Dingen in der Meditation selber vergisst man das drumherum. Wenn man mit der Übung aufhört, dann bricht dieses Energiefeld zusammen und dann plötzlich fängt man an zu frieren. Aber selber bei den Übungen fühlt man sich sehr wohlig und warm. Ja.
Falun Gong oder auch Falun Dafa ist ein spirituelles Denksystem aus China. Die wörtlich übersetzt Gesetzesratpraktik setzt auf drei Grundwerte: Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. Die Anhänger sollen danach leben, meditieren und die Körperübungen praktizieren. Es gibt keine Mitgliederlisten, nichts, was mit Kirchen oder anderen Religionsgemeinschaften vergleichbar wäre. In Deutschland agiert Falun Gong nach eigenen Angaben auf der Basis von Spenden und von ehrenamtlicher Tätigkeit. Erik Rusch sagt, dass die Falun Gong-Praxis ihm helfe, sein Leben zu meistern.
Ich bin ja auf der Insel Usedom aufgewachsen, also in der DDR. War ja 11 Jahre, als die Mauer gefallen ist. Und meine Eltern waren sehr der SED verbunden und dem System und haben wirklich daran geglaubt, auch an der Ideologie, die dahinter steht. Und von daher habe ich da keine religiöse Prägung mitgenommen.
Mit Anfang 20 geht Erik Rusch als Zeitsoldat in den Kosovo. Kurz danach bringt ein Bekannter ihm Falun Gong nahe. Das habe ihm geholfen, seine Kriegserlebnisse zu bewältigen.
Ich habe Schießereien, Schusswechsel mitbekommen. Und das hat mich stark beeinflusst. Also so hautnah zu spüren und auch die Zerstörung, die dort angerichtet worden sind, an den Städten, aber auch in der Natur. Und dann diesen Hass auch noch zu spüren. Also im Buddhistischen würde man sagen, Töten erzeugt viel Karma, ja. Ich wollte dann auch nichts mehr mit Waffen zu tun haben und mit dem Kämpfen an sich.
Falun Gong-Anhänger lehnen das Töten ab. Falun Gong geht auf Qigong zurück, ein System aus Atem- und Körperübungen. Auch nachdem die Kommunistische Partei in China die Macht übernommen hatte, wurde es noch weiter praktiziert, auch von den Machthabern selbst. Das war vor 75 Jahren. 1992 entwickelte der buddhistische Meister Li Hongzhi dann aus Qigong ein neues Denksystem, Falun Gong, ein spiritueller Weg, der Menschen verbessern soll. Li Hongzhi hielt Vorträge, schrieb ein Buch und sammelte Anhänger um sich. Rasch ging die Kunde von Mund zu Mund und erfasste in China Millionen, erzählt Erik Rusch.
Die Friseurin an ihre Kundin, ne, hat erzählt, ich hatte lange Arthrose, Knieschmerzen, habe jetzt Falun Gong gemacht, die Beschwerden sind besser geworden. Oder manche haben einfach die Veränderungen gesehen. Ja, auch bei mir, mein Umfeld hat ja auch Veränderungen gesehen, nachdem ich angefangen habe, mich nach Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht auszurichten.
Szenenwechsel. Der Theologe Rüdiger Braun beschäftigt sich an der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin mit dem interkulturellen Dialog und auch mit Falun Gong.
Es ist natürlich eine ganz klare spirituelle Erlösungsphilosophie, möchte man auch sagen, die Li Hongzhi, also auch hier in seinem Suan Falun, in seinem 1995 geschriebenen Buch, sehr, sehr klar aufzieht und sagt, es geht vor allem um einen Erlösungsweg, der so gestaltet ist, dass man eben die guten Energien aufnimmt und die schlechten Energien, also ganz substanzhaft gedacht, die schlechten Energien abwehrt.
Das setzt voraus, so Rüdiger Braun, dass sich einige Anhänger stärker von schlechten Energien distanzieren können als andere. Somit wären die einen entwickelter und kultivierter als andere. Deshalb hält Rüdiger Braun die Falun Gong-Bewegung für hierarchisch und elitär, obwohl es außer dem Gründer Li Hongzhi keine weiteren Führungsfiguren gibt. Auch restriktive Gedanken könnten sich verbreiten, wie die, dass sexuelle Freizügigkeit und Homosexualität schlecht seien. Diese Vorstellungen würden aber gewiss nicht von allen Mitgliedern geteilt, sagt Rüdiger Braun.
Es gibt keine Tempel, es gibt keine Priester, es gibt keine Rituale. Das ist ja sehr, sehr offen. Deswegen ist es alles andere wie das, was man unter dem religionswissenschaftlich sehr schwierigen Begriff der Sekte fassen würde. Es ist eine Bewegung, in die man sich einfinden kann, in der man auch wieder aussteigen kann, wenn man eben nicht mehr sozusagen diese Praktiken im Park mitvollzieht.
Dabei haben einige Anhänger durchaus zweifelhafte Ansichten. Zum Beispiel der US-Amerikaner John Tang. Im Jahr 2000 gründete er die Online-Zeitung Epoch Times, die bisweilen rechtspopulistische Inhalte verbreitet. Die Epoch Times ist mit Falun Gong nach wie vor eng verbunden. Erik Rusch arbeitet als freier Journalist für die deutschsprachige Ausgabe. Noch einmal Szenenwechsel. Am Sonnabendnachmittag haben die Berliner Falun Gong-Anhänger vor dem Brandenburger Tor einen Stand aufgebaut. Einige praktizieren die langsamen Körperbewegungen, andere machen mit Flyern darauf aufmerksam, dass Falun Gong in China verfolgt wird. Sie protestieren dagegen auch mit regelmäßigen Mahnwachen vor der chinesischen Botschaft. Im Frühjahr 1999 hatten sich tausende Falun Gong-Anhänger friedlich in Peking versammelt. Sie forderten, die Regierung solle sich nicht einmischen in ihre Aktivitäten. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Falun Gong wurde am 22. Juli 1999, also vor 25 Jahren, verboten. Die kommunistische Partei fühlt sich offenbar bedroht von einer Bewegung, die hunderttausende Menschen außerhalb ihres eigenen Wertesystems versammelt. Deshalb, sagt Erik Rusch, diffamiere sie Falun Gong als Psychosekte.
Es geht darum, Falun Gong ins negative Licht zu rücken. Man wollte natürlich den Zusammenhalt auch der Bevölkerung brechen. Ja, wenn plötzlich nachts die kommunistische Partei vor der Haustür steht und sie eintritt und den Falun Gong praktizierenden mitnimmt, dann wollte man auch nicht auf Widerstand stoßen bei den Nachbarn. Falun Gong, aufgrund seiner positiven Veränderungen, die es bei den Menschen hervorgerufen hat, hatte sehr viel Zuspruch, sehr hohe Beliebtheit. Und diese Beliebtheit wollte man halt zerstören.
Dass Falun Gong-Anhänger in China verfolgt werden, berichten verschiedene Menschenrechtsorganisationen. Hanno Schädler ist Referent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Es kann sein, dass sie ihre Arbeitsstelle verlieren. Viele wurden verhaftet. Einige wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Andere kamen in Lager. In diesen Lagern wurden sie dann teilweise wie auch im Gefängnis gefoltert. Und es ging der chinesischen Regierung darum, dass Falun Gong in der öffentlichen Diskussion im Gegensatz zu davor keine Rolle mehr spielen sollte.
Auch Amnesty International bestätigt Verhaftungen und Misshandlungen. China-Referent Dirk Pleiter.
Und das hat etwas, was dann einfach viele Jahre angehalten hat und eigentlich hauptsächlich deswegen jetzt wahrscheinlich weniger geworden ist, weil es aufgrund dieser großen Brutalität, mit der man gegen diese Bewegung vorgegangen ist, es einfach auch weniger Menschen in China selber gibt, die sich da offen zur Falun Gong-Bewegung bekennen.
Am Brandenburger Tor sammelt ein älterer Mann Unterschriften, Franz Bröker. Die chinesische Regierung solle aufhören, Falun Gong zu terrorisieren, fordert er. Er selbst sei durch die Beschäftigung mit alternativen Heilmethoden zu einem Anhänger geworden. Die Übungen würden ihn gesund und leistungsfähig halten.
Ich sage den Leuten immer, die uns kennenlernen, Leute, lasst mal alles beiseite und macht mal einfach 2 Wochen diese Übung. Und dann schaut mal, was mit euch passiert. Ist ganz egal, was ich euch erzähle, wenn ihr am eigenen Leibe spürt, dass da was Gutes mit euch passiert, dann werdet ihr das weitermachen.
Fazit: Falun Gong ist eine spirituelle Gemeinschaft, die einem repressiven Staat gefährlich geworden ist.
Was ist aus Falun Gong geworden, 25 Jahre nach dem Verbot durch die chinesische Regierung? Ein Beitrag war das von Josephine Janert.